Schwarz-Weiß-Optik trifft auf Bonbonfarben. Steampunk trifft auf Frankenstein. Babyhirn trifft auf Frauenkopf. Hundekopf trifft auf Hühnerkörper. Und nackte Haut trifft auf Emanzipation. Und Screenshots trifft auf Poor Things. Los geht's. 3, 2, 1,
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Der verrückte Grieche Yorgos Lanthimos ist zurück im Kino und setzt alles daran, nach seinen bereits komplett absurden Sozialstudien Dogtooth, The Lobster und Killing of a Sacred Deer nochmal einen draufzusetzen. Emma Stones humorvoll schräge Selbstentdeckungsodyssee quer durch das scheinbar männlich dominierte Tollhaus der nicht wirklich feinen Gesellschaft ist ein filmischer Fiebertraum und wirft gängige Kinokonventionen und gelernte Gestaltungsgrundsätze minütlich über den Haufen.
Aber reicht das auch, um ein Kinoticket zu lösen? Ist unter dem Arthouse-Irrsinn eine vernünftige Story versteckt? Wird die Message des Films mit dem Holzhammer serviert? Und muss man sich Sorgen machen, wenn Willem Dafoe noch der Normalste im Ensemble ist?
Wir haben uns für euch in den Kinosessel gefläzt und klären auf, ob sich der Kinobesuch lohnt oder ob Poor Things eher Poor Cinema ist. Und damit willkommen bei Screenshots, eurem Podcast für experimentelle Kunst. Ich bin Philipp.
Und ich bin Lukas. Ja, und wer unsere letzte Folge Dies, Das gehört hat, der wird ja gemerkt haben, dass unser Ausblick auf das Kinojahr 2024 gelinde gesagt eher etwas nüchtern war. Hier hatten wir Teil 2, da die Franchise-Fortsetzung Nummer 4 und. Und kaum eigenständige Werke, sondern echt nur die Safe Bets auf bestehende Marken. Aber da wir ja von Screenshots auch zwei kleine Trüffelschweinchen sind, haben wir natürlich Yorgos Lanthimos neues Werk gefunden und versuchen nun unseren filmischen Pessimismus in Optimismus zu wandeln. Und da frage ich direkt mal, Philipp, ist der Optimismus gerechtfertigt?
Ja, witzigerweise ist es zumindest eine Buchverfilmung. Keine Fortsetzung, aber eine Verfilmung eines bereits vorhandenen Romans. Aber das ist eine gute Frage. Die Frage ist, mit welcher Erwartungshaltung man in diesen Film geht. Oder mit welcher Erwartungshaltung die 10 Personen in den Film gegangen sind, die mit uns im Kino saßen. Der Raum war ja doch relativ leer. Ich hatte überhaupt gar keine Erwartung an den Film. Obwohl ich von The Lobster ein ziemlich großer Fan war, von der ganzen Machart, von der Art, wie die ganzen Figuren agieren. Aber ich hatte im Vorfeld keinen Trailer gesehen, mir eigentlich nur so eine Mini-Plotline durchgelesen und sonst wusste ich gar nichts. Wie war denn deine Erwartungshaltung?
Ich habe auch weder Trailer noch irgendein Promomaterial dazu gesehen, außer natürlich die Poster. Aber Yorgos Lanthimos finde ich immer spannend. Ich habe in Vorbereitung jetzt mir auch noch zum ersten Mal The Favorite angeschaut, der mir auch wirklich gut gefallen hat, der sehr lustig ist. Ich mag seinen Humor sehr, sehr gern, seinen schwarzen Humor. Ist nicht für jedermann, definitiv. Aber wenn man diese Art von Film mag, kommt man definitiv auf seine Kosten. So viel möchte ich auf jeden Fall vorwegnehmen. Und lass uns einmal kurz die Fakten besprechen. Der Film hat seine Premiere in Venedig gefeiert, hat dort auch den Goldenen Löwen eingeheimst, ist bei uns deutlich später in die Kinos gekommen, und zwar am 18. Januar 2024, hat eine Spielzeit von 141 Minuten, eine FSK von 16 und ein Budget von kolportierten 35 Millionen US-Dollar. Ja, Regie hat Yorgos Lanthimos geführt. Und das Drehbuch hat er wieder, wie schon bei The Favorite, zusammen mit Tony McNamara geschrieben. Er hat den Film auch mitproduziert, zusammen mit Ed Gini, Andrew Lowe und Emma Stone hat auch mitproduziert. Die Musik stammt von Yerskin Fendrix, die Kamera von Robbie Ryan und der Schnitt von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Yorgos Mavropsarides. Verzeiht mir mein schlechtes Griechisch, aber wird schon stimmen. Der Cast, natürlich Emma Stone in der Hauptrolle als Bella Baxter bzw. Victoria Blessington. Wir haben Mark Ruffalo als Duncan Wedderburn, Willem Dafoe als Dr. Godwin, nur genannt God Baxter, Rami Youssef als Max McCandles, Christopher Abbott als Alfred Blessington, Susie Bamber als Toinette, Jared Carmichael als Harry Astley und noch in einer kleinen Rolle Margaret Qualley als Felicity. Ja, du hast es schon angesprochen, der Film basiert auf dem Buch von 1992 von Alistair Gray, ist ein Schotte. Und ja, das ist ja so eine moderne Überarbeitung von Mary Shelleys Frankenstein, könnte man sagen. Gibt schon ein paar Romanunterschiede. Ich habe den selber nicht gelesen, habe mal ein bisschen recherchiert. Es sind schon ein paar Änderungen, dass der Roman unter anderem nicht in London spielt, sondern in Glasgow. Und der Autor ist ja 2019 verstorben und kurz vor seinem Tod hat Lanthimos Interesse an dem Werk bekundigt, aber er musste erst seinen Segen geben und hat sich dann, ich meine, unter anderem Dogtooth angeschaut und hat gesagt, ja, ich glaube, der Mann, der kriegt das hin. Ja, jetzt sind ja vor kurzem die Oscar-Nominierungen auch rausgekommen. Und der Film ist für stolze 11 Goldjungen nominiert. Wollen wir eine kurze Oscar-Prognose machen? Auch wenn wir nicht alle Filme gesehen haben. Ja. Bester Film ist er nominiert. Chancen?
Ich würde sagen, rund um die 90%. Nee, stimmt. Warte. Wir haben ja noch den Oppenheimer. Ja, aber der hat gute Chancen. Das könnte so
beste
ein
Regie.
Ja, wobei, ja, vielleicht kriegt der beste Regie und Oppenheimer kriegt den besten Film. Die werden, irgendwie wird sich da was teilen, glaube ich. Die werden sich irgendwie was teilen. Ich glaube nicht, dass Oppenheimer beides kriegt oder der beides kriegt, aber irgendwie dafür ist der zu politisch gesehen der Poor Things vielleicht zu aktuell, um keinen Oscar zu bekommen.
Ja, mag sein. Beste Hauptdarstellerin, Emma Stone. Man liest zumindest, dass der Oscar schon so gut wie sicher ist.
Wer haben wir denn dann noch?
Wäre dann ihr Zweiter nach La La Land. Sandra Hüller haben wir. Wahnsinn. Hast du mitbekommen?
Ja.
Hast du den gesehen?
Nein.
Ich auch noch nicht. Interessiert mich definitiv. Aber ich glaube, da hat sie sehr, sehr, sehr große Chancen, Emma Stone. Mark Ruffalo ist auch als bester Nebendarsteller nominiert. Ich würde dem auch gute Chancen einräumen, wobei ich glaube, dass Robert Downey Jr. für Oppenheimer eigentlich schon gesetzt ist, der Sieg. Bestes adaptiertes Drehbuch, da hat er, glaube ich, auch sehr gute Chancen.
Ja, ja.
Ich musste etwas schmunzeln. Beste Musik?
Ja.
Ja. Interessant, oder?
Kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal zu dem Thema Musik.
So, und jetzt kommen die Rubriken, wo ich glaube, dass der Film wirklich fast alles mitnehmen wird. Außer Kamera vielleicht, Oppenheimer soll ja auch sehr, sehr gut sein. Aber bestes Make-up ist ja noch nominiert, beste Kamera, bester Schnitt. Safe Oscar für bestes Produktionsdesign.
Ja,
da lege ich mich
gesagt.
Fest. Ja. Und bestes Kostümdesign, denke ich auch.
Ist der Killers of the Flower Moon auch nominiert?
Ja, ich glaube schon. Ich habe jetzt die nicht vor mir liegen, aber.
Weil der könnte auch, aber der ist natürlich jetzt, der ist ja höchst originell, was das ganze Set-Design und überhaupt die Ausstattung angeht. Also Poor Things. Deswegen.
Absolut, absolut. Magst du denn die Handlung mal kurz und knapp zusammenfassen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also die junge Bella, die wird von dem, wie du eben schon mal so angedeutet hast, frankensteinesken Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter nach einem Selbstmordversuch ins Leben zurückgeholt, indem er das Gehirn ihres ungeborenen Babys in ihren Kopf einsetzt. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Zunächst hat sie noch die Mentalität eines Kleinkindes, ist also quasi als Kleinkind in der Welt unterwegs, beginnt aber ganz langsam die Welt auch für sich zu entdecken. Und dann tritt irgendwann der fiese Anwalt Duncan Wedderburn dazu in ihr Leben und überredet sie mehr oder weniger dazu, mit ihm durchzubrennen, da von Bellas ja sehr infantiler Art und ihrem attraktiven Aussehen erregt ist. Daran erkennt man ja schon mal, was er für ein Typ ist. Und während der am Anfang, der Wedderburn anfangs noch die Zügel in der Hand hält und Bella, kann man ja wirklich sagen, eigentlich ziemlich schamlos ausnutzt und missbraucht, kommt es da bald zu einem Wechsel der Machtverhältnisse, weil die Bella immer mehr dazulernt und relativ schnell eine sehr überraschende und starke Entwicklung durchmacht. Und ja, wie gesagt, die beiden begeben sich auf eine Reise, auf eine Odyssee, quer durch die Welt sozusagen. Und Bella wächst und ja, lernt immer neue Facetten des Lebens kennen und über sich selbst kennen. Das erstmal so als so ein grober, gut, der grobe Rahmen.
Ah, genau, sehr gut zusammengefasst. Schön knackig. Wir starten ja in Schwarz-Weiß. Mhm. Was ja wahrscheinlich auch, also habe ich es zumindest verstanden, auch, also die Farbpalette spiegelt auch so ein bisschen den Zustand von Bella so ein bisschen wider. Mhm. Dass sie ja wirklich ja zu Beginn ein Säugling ist, nicht richtig laufen kann, sprechen lernen muss. Und da, ja, wann sehen Kinder in Farbe? Es dauert ja auch so ein paar Monate, glaube ich. Mhm. Wenn ich mich nicht recht täusche, dass das so ist. Ja, der stößt einem ziemlich vor den Kopf, der Film, wenn man Willem Dafoe kennenlernt, der ja total entstellt ist. Sein Vater hat an ihm schon Experimente durchgeführt, deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Ihm fehlen diverse Organe. Mhm. Sein Vater hat an ihm ein Experiment durchgeführt, ob man die Organe braucht, die Magensaft oder Magensäure produzieren, hat die dann entnommen, nur um dann festzustellen, dass sie scheinbar
ja,
doch wichtig
braucht man.
Braucht man. Und seitdem kann Willem Dafoe halt keine Magensäure mehr produzieren, muss immer beim Essen
an der Apparatur angebracht sein, ne, die den Magensaft ersetzt.
Genau, der rülpst dann immer eine riesengroße Blase. Ja. Und man kann vorab sagen, also wir beide saßen im Kino und ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht bei einem Film wie bei diesem hier.
Zumindest an dieser einen Stelle dauerhaft. Ich weiß nicht, was uns da getriggert hat, aber wir haben gefühlt 10 Minuten immer noch gelacht danach, obwohl der Film schon längst ganz woanders weiter war.
Ja, definitiv. Das ist ja auch, finde ich, eine Stärke von Lanthimos, dass der Humor von ihm, der kommt ja einfach immer so aus der Kalten, so um die Ecke. So einfach so überhaupt nicht vorbereitet, also einfach so hier furztrocken. Ne? Mhm. Also das finde ich echt klasse. Ich fände die Idee, fand ich sehr spannend, das auch so mal so ein bisschen umzukehren, weil Willem Dafoe ja eigentlich eher so ein bisschen Frankensteins Monster ist, könnte man sagen. Mhm. Und ja, es ist ja auch sehr egoistisch, was er da macht, muss man auch sagen. Ne? Er will sie ja, hast du Dogtooth gesehen? Mhm. Ja, also da wird denen ja außen so eine Welt vorgegaukelt.
Manipuliert von den Eltern.
Genau, die nicht wirklich existiert von den Eltern. Und die Kinder werden in dem Haus festgehalten und dürfen nur in den Garten. Und Katzen sind, glaube ich, sind die Bösen oder irgendwie sowas.
Genau, ja. Die werden alle falsch benannt, die Tiere.
Genau. Es ist ewig her, dass ich den Film gesehen habe. So leichte Fritzel-Vibes hatte der. Mhm. Und so auch hier zumindest der Anfang. Er möchte sie nicht vor die Tür lassen, möchte sie quasi im Haus einsperren und gucken, wie sie sich entwickelt.
Und deswegen holt er sich halt irgendwann seinen, ja, das ist so ein Schüler von ihm an der Uni, den Max McCandles, ins Haus, der sie halt überwachen soll, der dann auch krude Gefühle für sie entwickelt. Man weiß nicht ganz genau, was bei dem am Anfang so dahinter steht. Und der Godwin Baxter, der Doktor, schlägt dann vor, dass er die Bella doch einfach heiraten soll, um so eine Art, ja, eigentlich Kontrolle auch dauerhaft über sie zu haben. Und bei dem, ja, Schließen des Vertrages zwischen McCandles und dem Godwin Baxter taucht dann halt der Duncan Wedderburn auf, dieser durchtriebene Anwalt, der sich dann halt in die Bella verguckt. In ihr Äußeres, aber auch in diese kindliche Naivität und der sie dann mehr oder weniger ja entführt auf halb freiwilliger Basis. Und was an dem Film, was einmal so ganz, ganz merkwürdig ist, aber auch typisch für die Filme, die bisherigen, wie auch jetzt irgendwie zum Beispiel in Lobster, ist, wie diese ganze Welt funktioniert, in der der Film spielt. Weil einmal sind alle Leute, wir haben den Film auf Deutsch gesehen im Kino, alle sehr trocken, reden alle immer sehr direkt, Also sagen ja, die Figuren sagen ja ganz oft das, was sie denken, so unverblümt. Mhm. Und diese Tatsache, dass es diese Bella gibt, dass es diesen Wissenschaftler gibt, der ja auch dann, wie anfangs erwähnt, irgendwie Hundeköpfe an irgendwelche anderen Tiere, an Enten dran macht oder an Hühner oder Ziegenköpfe an Hunde, wie auch immer. Und dann fährt er da
Mops,
mit diesem...
Nicht den Mops vergessen.
Genau, der Mops. Und dann fahren die da mit diesem Auto, wo vorne ein Pferdekopf, eine Kutsche mit einem Pferdekopf dran gemacht,
oh
aber
Gott.
Mit Reifen. Fahren die da durch diese Welt, aber es interessiert keinen. Also es ist in der Welt vollkommen normal. Es wird so hingenommen. Und das war ja in den anderen Filmen ja auch schon von ihm so, dass so merkwürdige Dinge sind, die aber so in der Gesellschaft... ja, irgendwie gar nicht so groß beanstandet werden.
Ja, du hast ja The Favorite nicht gesehen, hast du mir im Vorgespräch hast du mir im Vorgespräch gesagt. Da ist es tatsächlich nicht so, das ist wirklich alles sehr historisch, in Anführungszeichen, akkurat. Aber ja, man muss den Film ganz klar als Fantasy-Film bezeichnen, also... Das ist er halt auch einfach, ne? Aber du hast recht, es ist einfach in dieser Welt offensichtlich normal, dass du eine Kutsche hast, wo vorne so ein abgehackter Pferdekopf dran ist.
Das ist eher so eine Dampfmaschine, war das?
Eine Dampfmaschine
mit einem Pferdekopf.
Also da mussten wir, immer wenn diese Kutsche kam, da mussten wir schon immer laut auflachen. Also ich sag mal so, das Kino von 10 Personen hat so teilweise so laut gelacht wie ein Kino mit 100 Personen. Also so war es nicht. Ja. Wir hatten ja hinter uns auch glaub ich, eine ältere Dame, die auch immer so kommentiert hat. Ne? Also so manche Moves von der Bella, das war auch ganz...
Ja, aber freundlich kommentiert, so angenehm kommentiert. Ne? Also das war irgendwie angenehm, weil die hat halt Spaß. Das waren nicht so unangenehme Kommentare. Ich finde das...
Ist ja eh auch, ich meine, dass der Film jetzt kein Publikumsmagnet wird, ist ja eigentlich leider vorher schon klar gewesen. Aber war schon ein bisschen schade. Also der Film gehört auf jeden Fall von mehr Leuten gesehen, als die im Kino da waren.
Aber darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus mit der Welt. Man braucht, ich glaube, auch noch gar keinen Film in die Richtung gesehen hat. Es ist ganz schwer, sich erstmal zu orientieren, was man da eigentlich sieht.
Total.
Weil es werden innerhalb der ersten 10 Minuten, also der ist schwarz-weiß am Anfang, die reden alle so ganz unverblümt und direkt so miteinander. Dann hast du die, da kann man schon mal so ein bisschen vorgreifen, die Kamera, die höchst seltsam ist, so für den normalen Zuschauer, weil immer ein Wechsel ist zwischen totalen Weitwinkelaufnahmen, dann hast du so Fisheye, was man so Skater-Videos eigentlich kennt meistens, wo das dann wirklich auch, wo du die Umrandung, die Vignette des Bildes hast, also dass das Bild so ganz konzentriert in der Mitte ist. Seltsame Schwenks, also die wirklich, wenn eine Person sich hin und her bewegt in einem Raum, anstatt eine totale Schwenk, die dann wie so eine Autokamera, ne, wie so auf dem Motor so hin und her. Komische, untersichtige Aufnahmen, also es ist wirklich, wirklich so, alle Elemente werden so reingeschmissen, die einen eigentlich erstmal so verwirren würden, normalerweise.
Definitiv, man braucht auch ein bisschen Zeit im Film, um wirklich so warm zu werden, aber ich finde, gerade im Mittelteil, was ich sagen würde, ist der stärkste Teil des Films, wenn man einmal warm geworden ist, dann hat man, also ich hatte einen Riesenspaß dann mit dem Film, aber der Einstieg ist schon sehr, sehr, sehr speziell, weil du total ins kalte Wasser geworfen wirst, wie die Ursprungs-Bella Baxter ja auch, die ja Selbstmord begeht. Du fragst dich, warum hat sie Selbstmord begangen? Am Ende des Films wirst du erfahren, wieso, und das ist auch sehr, sehr verständlich bei dem Ehemann. Die Männer, lass uns mal kurz über die Männer reden, sind ja eigentlich alle ziemlich fies. Ich würde sagen, der Einzige, der so ein bisschen normale, altruistische Motive hat, ist ja eigentlich der Max McCandless, gespielt von Rami Youssef. Auch wenn Willem Dafoe eigentlich auch so im Herzen guter Mensch zu sein scheint. Oder ein guter Papa, ein guter Gott, hat er ja auch sehr egoistische Motive, und ich mag Ruffalo, den ich schon lange nicht mehr so gut gesehen habe und der endlich auch mal wieder freispielen durfte, habe ich das Gefühl. Ist ja ein totaler Buffoon, ein totaler Schwachkopf. Und ihr Ex-Mann, der Alfred Blessington, gespielt von Christopher Abbott, der ist ja auch einfach ein kontrollierender, widerlicher, was war der, beim Militär oder, der war ja auch auf so einem riesen Schloss.
General oder sowas. General, ja. Ja, die Männer im Film, die stehen ja alle für so Archetypen von Mann. Also das, wie du schon gesagt hast, den Mark Ruffalo, den Wedderburn, als so einen schmierigen Lebemann, der die Frauen so durchbringt nacheinander, so, aber sich dann höchst gekränkt fühlt, wenn die Frau den Spieß umdreht. Dann hast du den McCandles, der so ein bisschen, wie sagt man so schön heutzutage, ein Simp, also so ein Weichei, so der für die Frau so alles tun würde und eigentlich auch so ein bisschen alles mit sich machen lässt. Mhm. Dann hast du den herrischen, den Tyrann, ne, den Frauenschläger sozusagen auch mit dem Alfie Blessington. Oder ne, wer auch noch interessant ist, ich glaube, das war der Harry, ne, Harry Astley, der Dunkelhäutige auf dem Schiff, der eher so der Philosoph ist, der noch so die negativen Seiten der Welt zeigen will.
Ja, Zyniker, würde ich sagen.
Zyniker, genau. Und den natürlich die Vaterfigur, den Godwin, der vermeintlich die schützende Hand drauf hat, aber auch irgendwie missbräuchlich unterwegs. Es ist halt so ein Konglomerat an allen Männertypen, denen sie so begegnet. Ich habe überlegt, ob es so eine richtig, ja, also der McCandles ist schon irgendwie so eher so die netteste Figur, aber so ganz, also ich meine, wir reden da am Anfang wirklich auch von einer Frau auf dem Niveau eines Kleinkindes, ne? Und dann lässt er sich auf diese komische Heiratsgeschichte ein. Also so, die sind alle latent unangenehm, so die Männer. Also denen gegenüber stehen ja auch wirklich, also sie lernt ja parallel in jeder Epoche, wo sie einen Mann kennenlernt, immer noch eine entsprechende Frauenfigur auch kennen, die irgendwie gegenübergestellt ist. Ne? Wenn sie in ihrer Zeit dann sie ist ja später im Bordell tätig, da hat sie dann die eine Reihe der unattraktivsten Männer, die man hier auf der Leinwand gesehen hat. Also das war wirklich großartig, wie die da, ich meine, das wird ja auch extra so erwähnt und angespielt. Ne? Sie sagte ganz klar, so wie hässlich die alle sind. Hast dann die Puffmutter und die andere Prostituierte so als Gegenpart.
Die da reinkamen, Männer, ne?
Ja, unfassbar. Dieser erste mit dem Zylinder, so der Typ, einfach unglaublich.
Nee, ich meine die Puffmutter,
genau,
wo die
dann Puffmutter, genau, die Puffmutter selber, ne? Eieieiei. Oder dann hast du hier Martha von Kurzrock auf dem Schiff, von der Hanna Schigula gespielt, von der deutschen Schauspielerin. Diese ältere Dame, ne, die dann mit dem Astley, mit dem Harry zusammenreist. Also quasi so die ältere Frauenfigur,
das ist eine
die
deutsche,
Wegweiserin.
Das ist eine deutsche Schauspielerin?
Ja, deutsche Schauspielerin.
Mhm. Ach, wusste ich gar nicht.
Doch, die ist
Martha von Kurzrock. Ja, die habe ich jetzt im Cast ausgelassen, sorry.
Ja, aber die ist, die hat Fassbinder früher extrem viel gemacht. Also sie war früher, hat die ganz, ganz viel gemacht. Die hat irgendwann weniger gespielt. Ich glaube mehr so auch sehr selber gelehrt.
Ach, wie toll, das wusste ich gar nicht. Die war ja auch großartig. Und
Ja, die so ganz gesetzt, wo er versucht, sie ins Wasser zu schmeißen, das ist ziemlich gut. Wie sie einfach so, mit sich machen lässt. Ja, aber das ist interessant, weil du halt wirklich eigentlich Klischee-Männerfiguren hast, auf die sie trifft. Und die alle ein bestimmtes Charakteristikum haben.
Ja, aber ich finde, das ist absolut richtig, aber ich finde, die sind jetzt nicht irgendwie so total platt verkörpert, wo du denkst, so, oh ja, okay, ich hab's verstanden, sondern.
Nein, die sind nicht nur das, also die sind nicht nur schwarz und nicht nur weiß. Die sind eigentlich, die haben alle so zwei Seiten oder die Fassade bricht ja dann, also auf jeden Fall bei dem Mark Ruffalo am meisten. Aber es sind alles interessante Figuren.
Absolut, ja.
Auf die sie da trifft.
Lass uns mal über Emma Stone sprechen. Mhm. Also tolle Performance, mutige Performance. Mhm. Du hast am Ende nach dem Film gesagt, ja, weil ich meinte, irgendwann ist auch mal gut mit der nackten Haut, ne? Weil du am Anfang meintest so, ja, oh, jetzt zeigt sie mal eine Brust, ganz schön mutig, und dann irgendwann erschöpft sich das ja komplett. Das ist ja alles bewusst so gemacht.
Ja.
Aber also so eine Performance, körperliche Performance habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, dass sich jemand so verausgabt, schauspielerisch und auch körperlich. Das ist schon aller Ehren wert und das ist auch echt unangenehm. Es wird im Laufe des Films irgendwie immer unangenehmer und erschöpfender. Man kann den einfach nicht mehr beim Schnackseln zugucken, weil man einfach denkt, so, es ist einfach. Also ich meine, das ist ja auch der Punkt, definitiv. Es ist ja ihre, ihre Form der Emanzipation, ihre Form der Selbstbestimmung. Also sie wird ja nie zu irgendwas gezwungen. Also sie, zumindest hat es den Anschein, dass sie da auch genau weiß, was sie da tut. Also zumindest jetzt später im Puff, wenn sie ja auch versucht, dann da so ein bisschen sozialistische Züge damit reinzubringen. Wie ein Kind das ja auch machen würde, ne? Also warum muss ich jetzt mit diesem Ekel Alfred da ins Bett gehen? Ich möchte mir gerne aussuchen, mit wem ich da in die Kiste gehe. Es ist ja total verständlich. Aber es ist ja auf eine Art und Weise, wird das erzählt, die total gut und auch lustig und kreativ auch einfach ist, finde ich. Man hat ja viel gelesen, Poor Things sei Barbie in gut. Jetzt können wir da beide natürlich nicht mitsprechen.
Nein, immer noch nicht gesehen.
Immer noch nicht gesehen, immer noch nicht das Verlangen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube den Kritikern jetzt einfach mal, weil ich finde, so kann man es machen und Emma Stone bringt auch diese Übergänge, sie macht ja wirklich eine steile Charakterentwicklung durch im Film, bringt die sehr gut rüber. Ich finde, am Anfang hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, ich glaube, es ist im O-Ton wahrscheinlich besser, wenn sie da die Bella Baxter im Säuglingsalter quasi spielt.
Ja.
Aber ich habe mir eben noch mal ich muss einfach nur lachen, wenn ich dran denke, diese Tanzszene angeguckt.
Wo die auf dem Boot tanzen dann, oder?
Nein, nur die in Lissabon. Die Szene im Film, wo wir 10 Minuten nur noch geheult haben.
Ach so, ja.
Es ist wirklich einfach mit das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe. Das fing ja auch schon an mit dieser Blase, die da unten vorher so aus der Kalten da rausrülpst. Und dann dieser Tanz, das hat so Spaß gemacht einfach. Einfach mal wieder, also der läuft ja komplett aus dem Ruder da irgendwie. Auch so, was die Kamera auch angeht, ist fantastisch. Ja,
es war an der Stelle halt so ein Dreigestirn aus drei absurden, diese komische Blase, die dann ein bisschen da so auskotzt. Und dann kriegen die ja diese Postkarte und dann ist da irgendwie hat sie ein Bild gemalt. Da sagt er, oh, Fellatio mit einer Straßenbahn. Da hat sie irgendwie ein Bild, wo eine Frau sich so eine Straßenbahn in den Mund steckt, ne? Und das aus irgendeinem Grund hat mich das komplett zerrissen. Dieser Satz, oh, Fellatio mit einer Straßenbahn. Und dann haben die da noch getanzt, aber das war wirklich, das war so ein Moment,
Instrument,
wo alles zusammenkam.
Wo der eine da,
die Nahaufnahme untersichtlich von diesem, was auch immer, dieser Orgel, Pauken, Gitarrengeschichte, keine Ahnung, was der da spielt. So eine Ein-Mann-Kapelle. Aber ich wollte gerade noch mal kurz zurück zu Emma Stone und der Nacktheit. Ich finde auch, das ist, ich glaube, du brauchst diese Nacktheit, damit die Nacktheit, wie du eben schon so gesagt hast, an Bedeutung verliert. Irgendwann im Film. Also weil es halt irgendwann, am Anfang ist die total wichtig, da wird die auch noch zelebriert im Sinne von Naheinstellungen und so weiter, ganz oft auf den Körper.
Ästhetischer inszeniert vielleicht, könnte man sagen.
Ja, so ein bisschen mehr auf den, es hat ja keinen richtigen Sexappeal, wie es dargestellt ist, aber es ist schon ein bisschen, dieses Körperliche wird stärker dargestellt. Und später ist es halt nur noch so eine Art Mittel zum Zweck für Bella, weil sie sich schon längst weiterentwickelt hat. Und ihr Verlangen, zwar noch ein körperliches Verlangen da ist, aber eben nicht mehr das Ein und Alles für sie ist. Das ist ja das Zentrum ihres Daseins eine Zeit lang. Ich hatte auch ein großes Problem ganz am Anfang, weil ich dachte, was spielt die denn da jetzt was soll denn das für ein Alter sein? Das ist doch auch kein überzeugendes Kleinkind oder überzeugendes Baby. So am Anfang, da sagt ja auch der McCandles irgendwie so, was für eine hinreißende Schwachsinnige. Und man denkt irgendwie so, ja, man hat eher das Gefühl, die hat einfach nur einen Dachschaden, so wie sie spielt. Das wird irgendwann besser, wo man so das Gefühl hat, jetzt ist sie so im, nicht mehr Kleinkind, aber so ungefähr so Grundschule oder sowas,
ja.
Wo es so ein bisschen klarer wird. Und was halt wirklich, wirklich toll war, weil man es eigentlich nicht so richtig bemerkt ist, wie sich ihre Haltung ändert im Verlauf des Films. Also wie sie läuft, wie sie gerader wird und zielgerichtet auch mit den Blicken, weniger hin und her schweift. Irgendwann hat sie auch nicht mehr diese, sie hatte am Anfang nur so staunende Augen. Das hat, ich meine, sie hatte eh, Emma Stone hatte eh so diese großen Augen.
Mhm.
Und das wird dann auch weniger. Also man merkt halt wirklich, wie sie so wächst und reift. Was natürlich ganz schön ist, weil sie dem Wedderburn gegenübergestellt ist, der halt immer mehr zerfällt und infantiler wird eigentlich im Verlauf des Films. Und so der vom Macher halt zu einer totalen Lachnummer mutiert.
Naja,
zum offensichtlichen
Macher. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo hat der die Kohle her? Dieser,
ja, dieser also Lappen. Nach außen hin Macher, ne? Er gibt ja, vor, jemand zu sein.
Ja.
Ich meine, Kohle hat er ja irgendwie und tut so, als wäre er der Held in der feinen Gesellschaft. Und diese Fassade bröckelt dann ja weg.
Ja, totaler Blender.
Aber es ist halt, also diese Zusammenstellung ist halt schon sehr, sehr, sehr lustig. Also einmal so diese Entwicklungskurve nach oben und die andere Entwicklungskurve nach unten. Den Mark Ruffalo hätte ich auch gerne im O-Ton mal, glaube ich, gesehen. Also gerade so diese, wenn er dann diesen Wechsel hat, diese Verzweiflung, das ist bestimmt im Englischen nochmal irgendwie, ne, ganz lustig.
Aber seine beleidigt Blicke sind schon großes, ja, Kino, muss, ja, man schon sagen. Er kann auch schnell in Cringe abdriften. Aber ja. Also Lanthimos hat eh so einen sehr, sehr speziellen Humor oder eine Art und Weise, wie er Humor inszeniert. Das finde ich schon, das klappt doch hier wieder ganz fabelhaft.
Ja, weil es halt auch in so einer Welt, in eine Welt gesetzt ist, die so eben keine realistische Welt ist. Das hat ja ganz oft, wenn man von so Totalen hat, von den, also wenn die dann mit dem Schiff unterwegs sind oder mit diesen Gondeln, das hat ja was von Puppentrick beinahe oder von so einer Märchenwelt von außen immer, ne? Sieht aus wie so kleine Miniaturen, die man dann betrachtet, was ja auch ganz gut passt, ne? Also diese Betrachtung einer Welt irgendwie so
durch die Augen
so
eines Kindes auch, so ein bisschen.
Durch die Augen eines Kindes, genau, und so konzentriert oder wie so ein Theaterstück. Es ist schon faszinierend, also wie er da also diese Versatzstücke, du hast, wenn du am Anfang da diese schwarz-weiß Frankenstein-nesken hier wie Caligari oder Nosferatu oder halt Frankenstein Inszenierung hast und dann wird das so, es wird dann ja irgendwann so ganz, also der Wechsel das erste Mal in richtige Farbe, es ist ja so, man hat das Gefühl, es ist total übersättigt erstmal, ne, weil es so poppt und so Pastell und bunt und ja, das ist, ist schon überraschend. Ich fand, mir war es eine Spur zu lange grau am Anfang. So, ich habe mich ein bisschen gefreut, als es dann in die Farbe ging.
Ja. Yeah.
So. Das ist dann auch so, du hast auch eben gesagt, so die Mitte des Films. Ich fand auch so, man hat irgendwann so den Einstieg geschnallt und ich dachte so, jetzt, wo die dann auf die Reise gehen, so, ja, jetzt kriegt er so ein, es kommt da so ein bisschen Zug rein, so ein bisschen Bewegung rein in den Film. Ich fand es nicht langweilig, aber ich finde auch ab der Mitte, dann nimmt auch der Humor nochmal deutlich zu.
Ja. Ja, oder der Humor, der uns zumindest zum Lachen bringt. Ja. In Lissabon sind sie da, glaube ich, dann. Das ist die erste Station.
Genau. Ja,
ja, definitiv. Ich hatte stellenweise so ein bisschen Wes Anderson-Vibes.
Mm, ja. Ja.
Ich finde, der hat natürlich eine sehr einprägsame visuelle Sprache, aber es erschöpft sich sehr, sehr schnell. Ein bisschen selbstverliebt auch. Hab mich jetzt hier nicht so gestört, weil, aber vielleicht auch, weil ich nicht so viele Wes Anderson-Filme gucke. Ich musste wegen Steampunk und Willem Dafoe und diesen ganzen Dampfmaschinen, ich musste stellenweise an so, dachte ich auch, ich bin ein Terry Gilliam-Film.
Total. Brazil oder
genau, Brazil.
12 Monkeys, ja.
Hat Brazil nicht auch so viele Weitwinkel und ich weiß nicht, Fischer?
Terry Gilliam ja sowieso, der hat immer diese komischen Weitwinkel und dann so nah dran an Gesichter, hat er ganz oft.
Wenn du so einen Weitwinkel nah am Gesicht dran hast, dann wird es ja so unfassbar verzerrt.
Also ich habe auch diese Leute im Bordell, da hatte ich auch das Gefühl, da war wieder so ganz weitwinklig und dann so nah dran an diesen, hast auch den Typ mit den schielenden Augen und das ist eine Kombination, die man so nicht so oft sieht.
Hat natürlich was total Surreales, ne? Also ich meine, allein diese Fisheye-Optik da, das ist glaube ich 4 mm Brennweite gewesen. Wo du auch noch diese Vignette drum hast, dass du quasi, ja, wie so durch so ein Guckloch an der Tür durchguckst.
Ja, du begrenzt es einerseits und du hast was Voyeuristisches. Wobei ich mich immer im Verlauf des Films immer gefragt habe, ob es eine Art Regel gibt, wann das eingesetzt wird. Ich konnte für mich jetzt nichts entdecken, wo ich jetzt gesagt hätte, ah, das ist immer ein Moment, wo sie eine Entwicklung durchmacht oder wo irgendwas Neues in ihr Leben tritt oder wie auch immer. Aber ich konnte jetzt nichts entdecken, wo ich gesagt hätte, das ist eine Regel, wann das passiert.
Ja, das stimmt. Und du hast im Kino einmal kurz zu mir gesagt, das erinnert dich ein bisschen an Bioshock auch. Es gab diese Szene in, hast du, ich weiß gar nicht, ich glaube das erste DLC zu Bioshock Infinite. Hast du die DLCs gespielt?
Ja, die habe ich gespielt, aber...
Und es gibt im ersten DLC eine Szene, wo also die Hauptprotagonistin Elizabeth in Paris sitzt und da so ein Croissant ist. Und das sah eins zu eins aus, wie die Szene da in, wo sie dann Lissabon sich die ganzen Süßigkeiten da reinstopft und auf, so ein bisschen auf Entdeckungstour kriegt, geht. Dachte ich, wow, krass. Also entweder Zufall oder Yorgos Lanthimos hat mal Bioshock Infinite gespielt oder sich zumindest davon inspirieren lassen. Aber toll. Also wenn wir jetzt hier über das Visuelle sprechen, ich finde der Film sah, das ist ein Film, dafür geht man ins Kino. Also man wird mal wieder irgendwie auf eine visuelle Reise mitgenommen. Ich finde, der sah wirklich, wirklich toll aus. Natürlich auch getragen von diesen unfassbar tollen Sets, die ja alle extra dafür gebaut wurden. Da ist ja, also visuelle Effekte hat der Film ja, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Die haben auch viel in so einem LED-Cave gedreht, zum Beispiel auf dem Boot die ganzen Sachen und so. Das sieht man schon immer. Irgendwie, finde ich. Aber
es ist so merkwürdig, weil es ist einerseits auf dem Boot. Ich dachte auch, einerseits ist es natürlich total künstlich, weil die Welt, die da umsegeln, das sieht ja aus, als würden die in einem Art, hier in so einer
Dauerschleife.
In so einer Kugel, hier in so einer Schneekugel unterwegs sein. Ne? Also weil halt so, es ist so beengt. Ne? Der Horizont ist ja quasi vor dem Boot direkt. Und gleichzeitig dachte man aber, nee, aber es sieht nicht nach Greenscreen aus. Es sieht schon nach etwas aus, wo die sich wirklich drin bewegen. Und ich meine, dass die jetzt halt in Soundstages da gedreht haben, also richtige Sets, richtige Bauten, das ist schon, ist halt toll. Und das merkt man auch, weil sie sich halt so richtig schön durchbewegen.
Genau, das transportiert sich total.
Ja, ich hatte ein Lieblingsset war wirklich dieser Abstieg in die Hölle, wo die
in Alexandria,
quasi, wo ihr gezeigt wird, das erste Mal, es gibt auch arme Menschen und es gibt die Armut und die toten Kinder, diese Treppe. Die quasi wie so ein Sinnbild, da geht's runter, so in die Hölle. Das fand ich toll, weil das war wirklich so ein, weil der Film ja relativ, der spielt mit ernsten Themen, aber der hat immer so eine Beschwingtheit und da kommt wirklich so ein Zack, so ein ganz fieser Bruch, finde ich. In der Musik, in der, da wird die Farbe ja auch so braun-gelblich, wie die da runter gucken.
Soll das der Leuchtturm und, oder sollte das der Leuchtturm von Alexandria sein? Habe ich mich gefragt irgendwie.
Vielleicht. Also, aber dieser Blick darunter, ne, wie die alle liegen und dann die sterbenden Kinder, das war schon krass. Also weil das halt auch für sie, das, für den Zuschauer, aber auch für sie, für die Bella ja so ein Bruch plötzlich ist. Ne? So das erste Mal sieht sie, es gibt so ein Elend. Bevor ist alles für sie ist ja alles beschwingt. Ne? Selbst so in Anführungszeichen schwierige oder dramatische Situationen werden von ihr immer so weg mit so einer Naivität oder mit so einem, ja, egal, so überspielt. Ne? Sie hat überhaupt keinen Vertrag mit den Gefühlen von denen drumherum.
Aber auch eine total realistische Reaktion auch von ihr, dass wenn ein Kind das erste Mal mit so Ungerechtigkeit konfrontiert wird, dass sie dann direkt sich das Geld vom Danke nimmt und in ihrer Naivität den Kindern und den Menschen da in Alexandria, in dieser Hölle dann da helfen will und die sie dann einen Reibach daraus machen, hier die Angestellten von dem Boot, die das Geld natürlich dann einsacken. Aber wirklich, also clever gemacht, wie sie so die Station des Erwachsenwerdens so durchläuft. Also der Übergang ist wirklich sehr fließend. Also du hast natürlich diese Kapitel, Schöne
Trenner übrigens.
Ja, lustige Trenner. Also der beste Trenner war der, wo sie auf diesem Fisch reiten.
Auch da habe ich mich gefragt, nicht? Also habe ich versucht zu analysieren, so ist das jetzt wieder ein Sinnbild für irgendwas, für einen Entwicklungsschritt, aber ich konnte es nicht entschlüsseln. Da war irgendwie die Interpretation,
stand da einfach nur die Stadt?
Die Städte.
Die Städte standen da drin. Ne? Wir sind in London, in Lissabon, in Alexandria, in Paris, dann geht es da in den Puff und dann wieder zurück nach London glaube ich.
Zurück.
Oder?
Ja. Ja, genau.
Ja, wie hat dir die Kamera so gefallen? Ist ja auch sehr, sehr herausfordernd, sich das Ganze anzuschauen und seine liebe Freude daran zu finden.
Ja, die ist halt, also es gibt natürlich hier und da, das ist mal ganz merkwürdig, wenn man eine normale Einstellung passiert in dem Film. Also wenn dann wirklich mal so Schuss gegen Schuss passiert. Das meinte ich auch eben, dass ich mal versucht habe, mal herauszufinden, wann wird auf klassische Kamera gesetzt, wann werden diese super Weitwinkel, die wurden ja auch oft bei Räumen eingesetzt. Wenn sich Leute durch Räume bewegen, die Räume natürlich dann noch breiter machen und die Sets noch größer wirken lassen. Ja, ich fand es total interessant, eben weil man halt versucht, da irgendwie einen Sinn drin zu entdecken. So, also gerade in den Fisheye-Optiken. Ich dachte auch, da kommt vielleicht noch irgendwann so eine Art Auflösung.
Aber da wird ja auch wirklich komplett mit allen Konventionen gebrochen, die es so gibt. Der Kameramann Robbie Ryan, der hat eine Zoom-Optik gefunden, ein 16 bis 105, ich glaube von Zeiss oder irgendwie sowas. Also das ist ja eine Optik, dass die ist einen halben Meter lang oder so, ne? Mhm. Weil es gibt eine Einstellung auf dem Boot, was du eigentlich normalerweise niemals machen würdest. Irgendwie die Kamera fährt rüber zum Duncan, zoomt auf ihn drauf, während er irgendwie da gerade am Zocken ist, zoomt sofort wieder raus, fährt irgendwie dann an die Bella ran, die da im Hintergrund dann irgendwie rausgeht. Aber dadurch hat er halt, weil es irgendwie so unkonventionell ist, hat er irgendwie einen ganz, ganz spannenden Kniff und irgendwie Man guckt gern zu, man ist nicht gelangweilt. Also mir ging es zumindest so.
Mhm. Das ist ja auch was du normalerweise mit dem Schnitt dann auch eher lösen würdest, ne? Was genau. Du gerade beschrieben hast.
Das wirkte so ein bisschen so on the fly. Wir machen das jetzt mal so ein bisschen Guerilla-mäßig. Aber das hat in anderen Filmen würde einen das total rausreißen. Hier halt nicht, weil man sich halt auch wahrscheinlich damit abgefunden hat, dass der Film einfach visuell Wege geht, die man jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Wobei diese Fisheye-Optik auch irgendwann, es ist halt auch einfach, sieht halt einfach auch nicht gut aus, muss man auch einfach sagen, ne?
Nee, es sieht nicht gut aus, deswegen misst man dem halt so eine Bedeutung bei, weil du halt denkst irgendwie, warum entscheidet man sich dafür? Und genau die strengt nach einer Weile so ein bisschen an.
Mhm. Weil hat's in The Favorite hat sich das auch schon so etabliert? Da hatte der auch schon viel mit so Fisch. Und dann so Schwenks auch mit so einer Fischeilinse. Mhm. Und wo du denkst so, warum? Also, was soll mir das jetzt sagen? Also, die Leute sehen dann in dem Schloss da total isoliert dadurch aus, weil die irgendwie so eine gewisse Distanz haben. Aber so der Sinn dahinter hatte ich mir bis jetzt noch nicht so ganz
erschlossen. Ja, die Form hast du, was du auch ganz oft hattest, also ist nicht nur durch die Fischei, auch in diesen Weitwinkelgeschichten, dass die Leute am Rand so wegsuppen, also so ganz krass in die Unschärfe gehen manchmal. Mhm. Was in einigen Szenen, das fand ich bei der Hochzeitsszene am Ende, wo dann der Godwin steht da irgendwie an der Seite und normalerweise wäre der eigentlich scharf, aber war dann komplett weg, so, wo man auch denkt, das würdest du normal nicht machen in so einem Moment.
Also total dann, verzerrt dann mal, ne?
Ja, genau, total breites Gesicht und halt unscharf.
Aber Willem Dafoe haben wir doch gar nicht gesprochen. Hast du, nimm mir mal ganz kurz, nimm mir einen Film, wo Willem Dafoe schlecht ist.
Ja, gute Frage. Der hat den schlechten Film mitgespielt, aber ist da auch so ein Highlight, ne?
Speed 2 comes to mind.
Cruise Control etwa?
Ja.
Ja, habe ich, weiß ich gar nicht,
aber
ob ich
den
noch gesehen
habe. Aber selbst da ist er mega gut. Willem Dafoe, der ist halt auch irgendwie in so einem, der macht irgendwie spielt irgendwie seit 20, 30 Jahren Rollen, wo man einfach nur so denkt, so, ja. Ich mach das jetzt mal, ich probiere das aus, mir ist das egal und ich der ist einfach immer wieder wunderbar. Auch hier, auch wenn er total entstellt ist, er kann mit seinem expressiven Gesicht ja nicht spielen. Das ist ja wirklich schon ein Novum. Mhm. Ne? Spielt er jetzt nicht auch in Robert Eggers Nosferatu? Nee. Er hat schon mal Nosferatu.
Nee, hat er schon mal. Der war schon mal, genau. Hat den Max Schreck schon mal gespielt.
Ja.
Ne? In Nosferatu. Aber der hat. Was ich hier interessant war, das hatten wir jetzt auch in unserem Intro schon ein bisschen drin, er ist einer, der, obwohl er aussieht wie halt zusammengeflickt wieder, ist er echt eher einer der geerdeten Charaktere. Ich meine, er haut auch zwischendurch so die Dinger rein und hat halt seinen komischen Magensaftsonde mit, um Blasen zu erzeugen. Aber der wirkt fast noch am normalsten von den Figuren, während alle anderen total chargieren, finde ich ihn vom Spiel relativ normal. Also da hat der schon mal, hast du hier The Lighthouse gesehen?
Nee, leider nicht. Nee.
Also da, das ist komplett, also auch geil. Geiler Film. Ist ja auch schwarz-weiß und da spielt er halt, batshit crazy, wie man so schön sagt. Und hier ist es ja wirklich, so eine eigentlich fast eine reduzierte Performance. Mhm. Es hat halt total Spaß gemacht, ihm zuzusehen, weil er halt alles, was er tut, ich meine, nimmt er da auseinander und mit der Leber raus und wirft auch mit herablassenden Schimpfworten und Ausdrücken um sich, gerade dem McCandles halt gegenüber. Aber man guckt ihm halt irgendwie, weil der so eine Ruhe ausstrahlt in dem Film, ne? Das ist halt der so ein Gegenpol, so als Vaterfigur, als Gott, wenn man ihm diese Rolle ja dann irgendwie zuweisen möchte oder soll. Interessant. Also anders als sonst, aber hat dieses geile Gesicht. Das ist halt einfach ein tolles Gesicht, gerade so in diesen Nahaufnahmen. Mhm. In Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß und Nahaufnahmen tun immer gut bei ihm.
Ich fand auch sein Ende sehr schön. Also das hat mich schon berührt. Also wie er so im Guten dann quasi eingeschlafen ist und hatte so sein liebstes Geschöpf an seiner Seite mit Bella, die ist ja dann zurückgekehrt. Ja. Und wer lag noch im Bett hier? Der Simp.
Der McCandles.
Der McCandles, genau.
Ja.
Fand ich nett. Also er hat ja auch irgendwie, er meint es ja nicht böse. Es ist ja alles nur für Forschungszwecke.
Ja, es ist natürlich, er ist schon natürlich irgendwie eine zwielichtige, also er sagt natürlich auch, er hat sie wieder ins Leben zurückgeholt, also er hat sie sterben lassen, aber das Baby, weil das Baby sich nicht dafür entschieden hat zu sterben, sondern nur die Mutter. Aber natürlich ist halt typische Figur mit dem Gottkomplex. Also dabei, ob man da unbedingt den Hunden die Entenköpfe oder umgekehrt zusammenbauen muss. Oder auch was, da würde ich nämlich jetzt auch gerne mal drüber sprechen, über den Alfie Blessington, den Ehemann. Mhm. Der am Ende seine Strafe bekommt. Aber auch das, wie das so hingenommen wird, dass es einfach mit dem gemacht wird am Ende, ist natürlich ein absoluter Widerling. Aber als Strafe, ja gut. Ich finde, um mal da so den Weg mal hin zu bahnen inhaltlich, der Film hat für mich einen Hänger bekommen am Ende in Paris, wo sie da als Prostituierte arbeitet. Das zog sich für mich ganz schön lang, fand ich. Irgendwann dachte ich, okay, jetzt habe ich so verstanden. Und dann kommt der Duncan Wedderburn nochmal wieder. Und ich war überrascht, obwohl es ja logisch ist, aber ich war überrascht, dass der Ehemann nochmal am Ende ausgegraben wird. Und dass es dann nochmal so diesen Anhang gab, also diesen Epilog oder diese letzte Viertel, Fünftel, dass der Ehemann nochmal auftritt und das nochmal sowas aufmacht. So einen komplett neuen Strang.
Ich war auch überrascht, aber du lernst dadurch natürlich die Motivation von Victoria Blessington, also von seiner Frau. Du fragst dich, warum wollte sie sich umbringen? Und da bekommst du dann
Hast
die Antwort.
Hast du dich das gefragt?
Ja, habe ich mich gefragt.
Echt?
Ja.
Ich habe mich das, also für mich war das einfach, eine Frau ist von der Brücke gesprungen.
Sagen wir mal so, es ist jetzt nicht unbedingt so relevant, dass man es erzählt bekommen müsste. Aber ich fand es ganz interessant. Und Christopher Abbott sehe ich auch immer eigentlich ganz gerne.
Ja.
Ich finde, der, du hast ja Game of Thrones nicht gesehen. Ich finde, der sieht immer aus wie, so, wie Jon Snow hier. Wie heißt der? Weißt du, wen ich meine?
Ja, ich weiß. Ja. Stimmt.
Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich verwechsel die immer total. Aber der hat jetzt auch letztens, der spielt immer in den Filmen von vom Sohn von David Cronenberg mit. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Also die musste ich beide abbrechen. Die sind so hart, die Filme.
Cronenberg.
Ja, der Sohnemann. Der Sohnemann macht mittlerweile auch Filmchen. Und Christopher Abbott spielt da auch immer mit. Ja, sind sehr, sehr gory und eklig.
Brandon, ne? Brandon Cronenberg, genau.
Ja.
Infinity Pool und so weiter.
Boah. Ja, boah. Ja, nee, aber jetzt sind wir abgeschwiffen. Hab mich nicht gestört, aber ich würde dir zustimmen. Ich finde auch, in Paris hat es sich echt gezogen. Der Punkt wurde gemacht. Irgendwie bitte dann doch ein, zwei Sexszenen weniger, weil es einfach auch echt nicht mehr schön ist, die ganze Bumserei da. Wo eigentlich kein Fest fürs Auge, auch bewusst. Aber ja, man hätte, dass sie weiß, wie der Hase da läuft und so, das hätte man auch ein bisschen trimmen können, ja, bin ich bei dir.
Also ich finde tatsächlich auch der gesamte Film, mich hat es vorher nie so gestört, aber alle Szenen hätten so ein bisschen eine Straffung mal hier und da gebraucht. Ich bin großer Freund davon, auch mal Sachen so stehen zu lassen und Szenen auch mal länger auszuspielen, aber ein bisschen weniger Spielzeit. Der war jetzt, wie lang war der? Ich glaube 144 Minuten.
41.
Ja. Oder so, ne? Irgendwie so auf glatt 2 Stunden hätte man den gut irgendwie mal trimmen können. Das wäre wär echt okay gewesen. Und ich finde auch dieser Schluss mit dem, also ich meine, der Blessington, ihr Mann, der hat ja wirklich gar keine positiven Qualitäten, diese Figur. Der war von der reinste Widerling, der sein Gefolge, sein Personal mit der Waffe bedroht die ganze Zeit, weil er Angst hat, dass die irgendwie meutern. Und auch wie es dann aufgelöst war, also ich meine, sie macht ja eine totale Entwicklung durch, steht für sich ein, wird mehr oder weniger intellektuell, ne, will ja dann auch Medizin studieren und sie geht dann ja freiwillig zu ihm zurück erstmal, so, weil sie halt wissen will, ne, was passiert ist, warum ist das mit mir passiert. Und ja, wie es dann aufgelöst war, er bedroht sie mit der Waffe und dann schießt sie ihm so in den Fuß und schüttet ihm da das Betäubungsmittel ins Chloroform. Gesicht und dann ja, und dann erledigt sich das dadurch so, war für mich so, da ich so, oh, das ist jetzt aber gar nicht mal so clever gelöst. Es passt irgendwie so in die Welt und wie alle anderen Sachen erzählt sind, aber da dachte ich irgendwie, da kommt noch ein bisschen was Schlaueres am Ende. Das war mir ein bisschen zu einfach, wie sie aus diesem, da wegkommt wieder von dem Typen.
Ja, aber wie würdest du den Film auch aufhören? Also ihre Charakterentwicklung ist ja da wirklich full circle, ist ja abgeschlossen. Hab mich jetzt nicht so gestört, ehrlich gesagt.
Ja, ich hatte mir irgendwas vielleicht gewünscht, was so mit der Charakterentwicklung zu tun hat und nicht so, das war ja so fast ein Zufall, ne, dass sie es schafft da. Also sie sagt natürlich aus eigener Kraft, ja, ich gehe jetzt, ne, du bist ein Idiot. Was natürlich schon mal wichtig ist, aber ja, irgendwie so, dass das durch einen Zufall, durch einen Unfall passiert, fand ich ein bisschen mau. So. Also so das Ende des Films hatte für mich auch nicht mehr die Dichte, so was so Unterhaltung und Schauwert und Humor auch anging. Was natürlich auch damit einhergeht, dass sie wächst, ne? Und irgendwie halt natürlich selbstbewusster wird und auch normal spricht irgendwann.
Ja, es ist natürlich immer so, es ist ja so eine klassische Fish out of water Story, dass wenn du merkst, okay, sie kommt jetzt erstmal in die große Welt und erlebt da allerlei witzige Sachen, lernt das zum ersten Mal kennen und so. Das ist immer das Spannendste an solchen Geschichten, definitiv. Ja. Und das ist auch in dem Film so. Also wie gesagt, der Mittelteil, den fand ich wirklich extrem gut, extrem lustig. Ich musste stellenweise auch manchmal dran denken, irgendwie so ein bisschen Forrest Gump, so in der Erwachsenen-Version oder in der Rated X-Version, so ungefähr. So ganz entfernt. Ja, was glaubst du denn, möchte uns der Film erzählen? Oder was ist so das Hauptthema? Was nimmst du mit aus dem Film?
Ich bin Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was ich glauben soll. Also augenscheinlich ist es ja eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Geschichte, wo ein Charakter wächst, wo er sich emanzipiert, auch irgendwie, also quasi so eine, es gibt ja auch so diesen Begriff wie dieses Sex-Positivity, also das Sex als was nichts Verwerfliches, nichts Verruchtes, dass eine Frau mit ihrem Körper quasi dann auch machen kann, was sie möchte, ohne irgendwie sich dafür geschämt werden zu müssen. Aber ich dachte, in meinem Hinterkopf, genau wie mit den Fischerei-Optiken, dachte ich die ganze Zeit, ist es das denn wirklich oder gibt es da noch irgendwie eine weitere Ebene? Weil mir schien das fast zu einfach zu sein, weil das ja relativ klar ist. Ne? Also es ist ja so auserzählt, dieses Emanzipieren. Und deswegen, ich hab danach noch so drüber nachgedacht, oder es gibt irgendwie noch eine Ebene drüber. Weil der Film spricht ja total viel an. Ne? Einmal diese Geschichte, dann soziale Konventionen, dann hast du einmal das Thema mit Godwin, quasi dieses Gott-Syndrom. Was darf man, was darf man nicht? Darf man so handeln? Also der hat viele verschiedene Themen. Aber ich würde mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, dass diese Emanzipation, ob es das genau ist, ob das damit gemeint ist. Was meinst du denn?
Ja, ich würde sagen, unter anderem. Also ich glaube, in erster Linie ist der Film, oder geht es um Selbstbestimmung und den Prozess, den sie durchmacht, um das zu lernen.
Mhm.
Und ich finde, das macht der Film subtiler als andere Filme, würde ich sagen. Aber natürlich immer noch so, dass es auch wirklich jeder versteht, aber nicht mit dem Holzhammer, sondern auf kreative Art und Weise, auf gute Art und Weise. Und ja, ich finde, die Message des Films, finde ich, gefällt mir eigentlich recht gut. Also ich habe da jetzt nicht noch eine zusätzliche Ebene vermisst, muss ich ehrlich sagen.
Nee, ich vermisse die auch. Ich vermisse die auch nicht. Es hat mich nur überrascht, weil der Film ja viel, also so die Art, wie er erzählt, vielleicht interpretiere ich jetzt oder denke ich, da muss man noch mehr rein interpretieren, als es da so vorliegt.
Naja, die Frage ist ja auch, als was willst du den Film betrachten? Ich würde den persönlich auch als Komödie sehen oder als Satire, ja, eher Komödie. Also ich finde, wenn man die Filme von, also das ging mir bei The Favorite vor allen Dingen so, wenn man mit der Erwartungshaltung da rangeht, nicht zu viel hinein zu interpretieren zu wollen, sondern den Film einfach als Unterhaltung und als zu betrachten, dann finde ich, ist der Humor, der mich am meisten abholt. Ja. In seinen Filmen. Und bei Poor Things hat er es wirklich nochmal auf ein neues Level gehoben. Was jetzt, also ich muss den Vergleich zu The Favorite da ranziehen, weil der auch wirklich sehr stellenweise sehr, sehr lustig ist. Auch wieder skurril lustig. Kein Slapstick oder so. Ne?
Ja.
Ja, und in Kombination mit wirklich auch mit einer guten Geschichte, also du hast diese Emanzipation auf der einen Seite, die Selbstbestimmung, deutlich mehr Story, deutlich mehr Futter als jetzt The Favorite, der auch eine coole kleine Geschichte in so einem Mikrokosmos erzählt, aber hier nochmal größer, fantastischer. Mir hat der Film einfach richtig gut gefallen.
Ich habe, wenn es um die Thematik geht und um denselben Regisseur, also mir hat The Lobster besser gefallen, weil ich den von der, die Thematik fand ich war besser umrissen. Das war für mich ein etwas spannenderer Ansatz, so als Grundidee, als Grundkonzept. Den fand ich auch ein bisschen, der war für mich nachvollziehbarer von den ganzen Figuren her. Auch wenn die alle da auch total schräg sind und halt irgendwie alle so leicht neben der Spur. Aber den konnte ich ein bisschen, der hat mehr mit mir gemacht.
Ich habe den leider gar nicht mehr präsent. Das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Ja, der ist jetzt auch schon 9 Jahre alt.
Ja, das war echt ein Film seit langem mal wieder. Also gut, wie gesagt, lange her jetzt auch schon. Aber der hat bei mir total lange noch so
nachgehalten.
So Spuren hinterlassen. Ja, total. Total nachgehalt. Diese ganzen Themen.
Hat auch der das jetzt persönlich so ein bisschen den, also persönlich finde ich den so ein bisschen den Wechsel in Colin Farrells Schauspielkarriere, abgesehen jetzt von Brügge sehen und Sterben, so ein bisschen gestartet, dass er wirklich auch in so Arthouse-Filmen, nenne ich es jetzt mal, mitspielt und da wirklich auch total gegen seine, ja, gegen das Image des Schönlings anspielt. Ja. Er ist da auch so ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, auch so ein bisschen mopsig und so einen leichten Wanst angefuttert. Dann hat er den Schnörres da. Und das ist bei Emma Stone ja auch so. Sie spielt ja eigentlich in dem Film, ich meine, sie ist ja auch eine sehr attraktive Frau, aber wird ja auch immer so mega sexy und toll inszeniert. Und hier sieht sie ja, sie ist immer ungeschminkt. Sie hat die Haare, die mittlerweile irgendwie bis zur Kniekehle und so. Und sie ist ja auch nicht, sie spielt ja auch ein bisschen mit ihrem Image, so als Schauspielerin. Ja. Und das machen die Darsteller, finde ich, immer häufig in den Filmen von Lanthimos. Auch in The Favourite. Mhm. Mut zur Hässlichkeit, sage ich jetzt mal. Also nicht falsch verstehen, aber. Ja. Ah, du fandst The Lobster besser. Ich muss mir nochmal angucken.
Ich fand The Lobster besser. Ich fand, der war einfach runder von der gesamten Erzählung, von der Thematik. Der hat ein relativ offenes Ende. Aber da passte für mich so diese ganze Schrägheit schöner zur Story und zu der Welt, in der das Ganze spielt. Ich finde das merkte man heute auch so ein bisschen, wie wir über den Film reden. Es ist ein Film, der gar nicht so leicht greifbar ist in allem und nicht so leicht zu beschreiben ist. So, sonst, ich habe das Gefühl, sonst geht das, wenn wir über Filme reden, so ein bisschen leichter von der
Hand,
von der Hand. Ne? Und hier ist es ganz schwer, weil es so viele Aspekte gibt und so viele Teile, aus denen der Film besteht, um irgendwie den so als Ganzes einmal zu beschreiben. Und ich finde es auch ganz schwer, also ich würde es schwer finden, diesen Film jemanden zu beschreiben. Also unabhängig jetzt von der Handlung, ne? Handlung,
also die Prämisse ist ja eigentlich recht simpel, ne? Aber
genau,
so
dieser
wahren Inhalt, ja.
Ja, und die Art des Films, also ich fände es schwer, dem jetzt zu sagen, dem und dem könnte ich den empfehlen. So, da dieser Person könnte ich den empfehlen, eine Empfehlung aussprechen. Es ist, weil es so schwierig ist einzuordnen, was dieser Film eigentlich ist, wie die Stimmung ist, wie der Humor ist. Ich kann mir auch vorstellen, klar, im Kino die Leute, das war jetzt auch nicht das typische Mainstream-Kinopublikum, hatte ich das Gefühl, also wir und die hinter uns saßen und so. Aber ich glaube, da wirst du ganz viele, da haben wir auch im Kino schon drüber gesprochen, ganz vielen Leuten, die nach einer halben Stunde sagen, sag mal, seid ihr bescheuert?
Sag mal, geht's noch?
Ja, also den, überleg den mal beim Kinoabend vorzuschlagen. Kann für viele
move.
Betroffene Gesichter sorgen. Ja, also es ist schwierig. Also es ist wirklich sehr, sehr speziell. Ich fand den zum Glück, obwohl er so arthausig ist und so ein bisschen artsy ist er ja auch, war der aber relativ leicht verdaulich trotzdem.
Ja, fand ich auch.
Also ne, der ist nicht schwierig und nicht zu verkopft und
der ist auch nicht prätentiös, finde ich jetzt auch nicht.
Ja, genau, das hat er eben, ich finde, wie gesagt, hin und wieder ein bisschen zu, also hätte man ein bisschen einsparen können, so an der Szenenlänge, aber nee, prätentiös finde ich auch nicht, dafür ist er auch zu liebevoll und zu humorvoll und zu lustig. Ja, und so ein Selbst, also der Film weiß, was er ist auch, so, ne, also das merkt man diesem Humor. Es ist halt echt schwierig. Es ist auf jeden Fall mal ein Film.
Fandest du den nicht erfrischend?
Doch. Ich fand den optisch. Ich fand den auch inhaltlich vom Schauspiel sehr erfrischend. Ich bin nicht sicher, ob es ein Film ist, den ich jetzt zeitnah noch mal ansehen muss. So, das hatte ich um jetzt nochmal auf den Lobster zurückzukommen. Lobster, den habe ich mir dann kurz darauf dann noch mal angesehen. So, bei dem hier. Vielleicht nochmal mit ein bisschen, also längerer Zeit, die vergeht. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, nochmal direkt irgendwie mal so in diese Welt einzutauchen.
Also ich werde ihn mir definitiv nochmal angucken. Allein schon, um zu sehen, wie andere Leute reagieren auf die Stellen im Film, wo ich innerlich und äußerlich so hart gelacht habe, wie schon lange nicht mehr.
Ich sag dir, an der Stelle mit der Blase wird niemand jemals so lachen müssen wie wir. Das war einfach das war ein Moment, der einfach so, ist aus dem Moment geborener Irrsinn.
Ja, das war wie, hatte ich dir ja gesagt, wie in der Kirche, wenn du nicht lachen darfst, aber du kommst ja, aus diesem
Lachen auf der Beerdigung.
Ja, du kommst aus dem Lachflash nicht mehr raus. Mir war es irgendwann auch noch unangenehm. Dieser verdammte Tanz.
Allein dafür
muss ich den Film, liebe ich den Film. Ich habe schon lange nicht mehr so eine lustige Szene gesehen. Ich fand, dieser Tanz war einfach nur der absolute Hammer. Wie sie da irgendwie das erste Mal auf die Tanzfläche da geht, wenn sie dieses komische Gerät da hört, das ist einfach fantastisch. Guck dir die Szene nochmal an, du wirst, also wenn ich darüber nachdenke, muss ich schon lachen.
Es ist vor allem auch so lustig, wie Mark Ruffalo sich dann so in Anführungszeichen prügelt, ne? So super unbeholfen, ne? Das heißt überhaupt gar keinen Wumms hinter nix, ne? Also das ist einfach super schlapp.
Der Blender par excellence, der kann eigentlich nix. Also poppen kriegt er ja noch hin, aber das war es dann halt auch echt.
Also, das ist in der Tat sehr lustig. Apropos Musik, das, bevor wir es vergessen.
Ja, noch ein Wort zur Musik.
Der Soundtrack des Films, du hast gesagt, ne, den erstmal auf der Einfahrt wird der Soundtrack angehört.
Ja,
und dann direkt das nächste Verkehrsschild gefahren. Was macht man aus dieser Musik? Also, ich habe das, die ist ja sehr experimentell.
Könnte man sagen, ja.
So.
Rudimentär.
Ich finde, das passt natürlich irgendwie auch zu ihrer Entwicklung.
Mhm.
Also so die ist ja auch so unbeholfen, die Musik.
Total,
also,
ja.
Ne, das ist so. Bum, bum,
bum, ja, wenn so ein Kleinkind irgendwie am Akkordeon steht und da irgendwelche Tasten drückt.
Ja, so einzelne Saiten, einzelne Tasten. Ich fand es manchmal ein bisschen anstrengend.
Total, ja, voll.
Also manchmal war es echt so, ich dachte so, oh nee, also jetzt mal weglassen, so. Nach dem 100. ja, aber es
deswegen
passt
wundert mich
natürlich
auch, dass die für einen Oscar nominiert ist, die Musik.
Ja, das ist, vielleicht verstehen wir es aber auch einfach nur nicht.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also, das dachte ich auch, das ist ja doch das Ding, auch da wieder, wie mit der Fisheye-Optik. Manchmal denke ich so, verstehe ich das jetzt einfach wirklich nur nicht? Also ich meine, wir haben ja viele Filme gesehen und ich glaube, wir haben schon rudimentär ein Verständnis für den Einsatz von Musik. Und ich, natürlich, wie gesagt, hängt es mit ihrer Entwicklung und diesem Experimentellen auch zusammen.
Ja, aber wenn die Musik dann wenigstens am Ende hin so einen schönen melodischen...
So melodisch.
Oder melodisch wird, sich so ein bisschen gefunden hat, die Musik. Aber das habe ich zumindest nicht gehört. Also,
ja.
Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie von Musik so gar keine Ahnung haben. Es ist natürlich immer total subjektiv. Aber das war schon... ja, nicht so prall.
Nee. Ja. Deswegen, aber, ja. Aber wäre interessant, also wenn der eine andere Musik hätte, irgendwie, wie das dann wirken würde. So, vielleicht würde da auch wieder was fehlen.
Das stimmt auch wieder, ja.
Ja, wird man sehen. Mal gucken, was die Academy dazu sagt. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir es ziemlich vollumfänglich. So kurz nach dem Kinobesuch einmal für uns analysiert. Wie ist denn so deine Bewertung, wenn du eine geben kannst?
Ich würde dem Film starke 9 von 10 Shots geben.
Ja, ich würde 7 geben. Ja, 7 von 10. Landen wir bei 8.
3 im Sinn.
Kann man machen.
Kann man
ja,
machen.
Es ist halt wieder so ein Film, so der halt total schwierig zu bewerten ist irgendwie. Ich finde auch, man sollte ins Kino gehen und auch einfach Filme dieser Art unterstützen, weil es halt eben frisch ist, auch wenn es jetzt eine Buchverfilmung ist, aber weil es eine frische Geschichte ist, weil es stilistisch interessant ist, weil die Schauspieler wirklich, wirklich toll sind. Ja, es ist so die so Story und der Schluss, der ein bisschen bei mir das so eine 8 verhindert hat, aber auf jeden Fall mal ansehen. Also Empfehlungen würde ich trotzdem aussprechen.
Ich auch, große Empfehlung von mir. Definitiv.
Ja, wunderbar. Das war unser Senf zu Poor Things. Und wenn ihr wissen möchtet, welche Filme, Serien und Videogames wir bereits höchst professionell analysiert haben, dann solltet ihr einen Blick auf unsere Website www.screen-shots.de werfen. Dort findet ihr eine Übersicht aller bisherigen Episoden. News zu kommenden Episoden und zu unserem Lieblingshobby findet ihr auf Instagram. Dort erreicht ihr uns unter @screen_shots_podcast. Wenn ihr uns abonnieren möchtet, habt ihr die Gelegenheit überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr eure Freunde, Feinde, Arbeitskollegen, Familien, Mitinsassen und wen es noch so in eurem Leben geben sollte, auf uns aufmerksam macht. Ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.